Radio 1. Nur für Erwachsene.
Einen letzten Blick werfen wir noch auf die vergangene Woche und treffen dort einen unvermeidlichen Mann, den Tech-Milliardär Elon Musk, im Gespräch mit US-Präsident und Ex-US-Präsident und Wannabe-Präsident, natürlich Donald Trump. Die haben sich in dieser Woche zu einem live gestreamten Gespräch auf Musks Online-Plattform X getroffen. Trump hatte dies in aller Bescheidenheit zuvor als, ich zitiere, Interview des Jahrhunderts angekündigt. Kontrovers wurde es aber nicht. Die beiden Männer haben sich gut verstanden. Musk ließ Trumps Unwahrheiten weitgehend unkommentiert und bot sich dann auch noch als Berater in einer Trump-Regierung an. Das Medienecho ist groß, soweit so vorhersehbar. Andere Superreiche sind da etwas zurückhaltender und auch nicht unisono Trumpisten. Warren Buffett zum Beispiel, milliardenschwerer Kopf des Investmentfonds Berkshire Hathaway, degradierte Trump zum finanziellen Jongleur und Luftikus, der nur dank der enormen, nicht selten geliehenen Geldmenge noch nicht untergegangen sei. Klammer auf, der Mann hat keine Ahnung, Klammer zu. Also, sagt natürlich in dem Fall Buffett über Trump. Und Zuckerberg, Mark seines Zeichens, nennt Trump dagegen bewundert einen knallharten Typen, zu Deutsch Badass, will aber keine Kandidaten unterstützen, sagt er. Welchen Einfluss Superreiche mit breiter Fankultur auf den US-Wahlkampf haben, wollen wir besprechen mit der Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, gerade in Washington, Laura von Daniels. Ich grüße Sie, guten Tag, Frau von Daniels, hallo.
Ja, guten Tag nach Deutschland.
Also, dass die USA ein anderes System haben als wir, sehr starke Spendenaufkommen wichtig sind, auch klar. Machen Reiche quasi den Wahlgang und bestimmen das Wahlergebnis?
Nein, das können sie nicht alleine. Aber was sich im US-politischen System und im Wahlsystem immer wieder gezeigt hat, ist, dass die Parteifinanzierung und auch die Finanzierung einzelner Kandidatinnen und Kandidaten unheimlich wichtig ist und vor allen Dingen dann den Ausschlag geben kann, wenn man eine starke Kandidatin oder Kandidaten hat. Ja, dann kann das tatsächlich das Ganze über die Ziellinie bringen. Und deswegen ist es für beide Seiten, für die Republikaner und die Demokraten, unheimlich wichtig, natürlich jetzt die Unterstützung von großen finanzkräftigen Unternehmen und Einzelpersonen zu erhalten und natürlich auch von Menschen mit Medien-Outreach, also Leute, die in den sozialen Medien viele Anhänger haben zum Beispiel.
Was haben denn Elon Musk und Donald Trump gemeinsam, außer jeweils das Interesse von Weltgeltung zu sein?
Da sind schon eine Menge gemeinsame Interessen für Musk. Donald Trump hat vor allen Dingen eins gemacht, 2017 hat er eine Steuerreform in den USA durchgesetzt, die vor allen Dingen sehr großen Unternehmen genutzt hat und finanzstarken Einzelpersonen, hohen Einkommen. Und diese Steuer droht jetzt auszulaufen. Die würde normalerweise Ende 2025 beendet. Und die Demokraten haben schon ziemlich klar gesagt, dass sie die in weiten Teilen kassieren wollen, also nicht fortlaufen lassen wollen. Und da sieht natürlich Elon Musk ein Hauptinteresse. Ein anderes, das hat man gemerkt in dem Gespräch mit Trump, sie haben immer wieder über das Thema Regulierung und Deregulierung der Wirtschaft gesprochen. Das scheint ein Steckenpferd von Elon Musk zu sein, nicht nur in den USA, auch in Deutschland.
Jetzt hören wir natürlich immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern, unter anderem Beyoncé, die sagen, nein, Herr Trump, Sie spielen bitte nicht meine Musik. Das ist ja auch eine indirekte Art von Unterstützung oder Ablehnung, die zudem ja auch Millionen, wenn nicht gar Milliarden schwer sind. Gleiches gilt für Taylor Swift, eigentlich eine Demokratin. Hat die in diesem Wahlkampf bislang eigentlich schon klar Farbe bekannt?
So ganz klar noch nicht. Also Beyoncé schon, die hat sich direkt geäußert. Andere, Ariana Grande, Cardi B, John Legend, die haben sich ganz klar positioniert, auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Taylor Swift, da schauen natürlich alle drauf. Die hat eine Anhängerschaft von über 280 Millionen Followern auf Instagram. Sie hat indirekt immer auch irgendwie die Demokraten unterstützt, indem sie zum Wählen aufgerufen hat. Es gab zuletzt ein Bild auf ihrem Instagram-Account von einem Konzert. Das wird so gelesen, als sei das eine Unterstützung für Kamala Harris gewesen, weil der Schatten einer Frau im Hintergrund zu sehen war, der dem Schatten von Kamala Harris schon sehr ähnlich ist. Aber sie hat sich eben nicht eindeutig positioniert bisher. Sie hat immer wieder zum Wählen aufgerufen. Und das ist vielleicht auch ihr größter Einfluss, den sie hat, die Menschen dazu zu bringen, dass sie sich registrieren als Wählerinnen und Wähler und dann am Wahltag auch hingehen.
Hat sich denn die Polarisierung ein Stück weit nivelliert, jetzt dadurch, dass Kamala Harris in den Wahlkampf eingetreten ist?
Also von der Botschaft, der politischen Botschaft der Kampagne von Harris und Walz muss man sagen, ja, das geht alles viel mehr in Richtung Positivbotschaft. Es geht darum, dieses Volk, dieses Wahlvolk auch irgendwie wieder zusammenzubringen. Nicht so sehr diese Gegenüberstellung von antidemokratischen Kräften, die man bei Trump verortet, und den sogenannten guten Demokraten. Darauf ziehen die nicht mehr so ab. Sie wollen Positivbotschaften setzen, sie wollen eine dynamische Kampagne, sie wollen vor allen Dingen junge Menschen ansprechen und auch einzelne Minderheiten. Von daher haben sie den Tenor schon deutlich geändert.
Also es ist auch klar, zumal Trump sich auch an den Herren Robert De Niro und George Clooney immer wieder abgearbeitet hat und die verunglimpft hat, weil er es überhaupt nicht ertragen konnte, von denen kritisiert zu werden. Also der Ton ist da durchaus auch rau. Wie sieht es denn aus? Ist Trump durchgängig eigentlich durchgefallen, beispielsweise in Hollywood oder eben auch an den ständigen, doch eher demokratiewählenden Küsten, also in dem Fall vor allen Dingen auch in der New Yorker an der Ostküste?
An der Ostküste. Also an der Westküste kann man sagen, eine Weile lang, bevor Harris in den Wahlkampf hier eingetreten ist als Hauptkandidatin, sah es eher so aus, dass das Silicon Valley sich Richtung Trump orientiert und ganz klar nach den eigenen Wirtschaftsinteressen geht und nicht mehr nach irgendwelchen anderen kulturellen Faktoren. An der Ostküste gibt es auch Unterstützer von Donald Trump. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Auch in Neuengland, in Massachusetts, überall sehen Sie im Land Leute, die auf der Stoßstange Trump-Aufkleber haben oder eine Trump-Fahne im Vorgarten. Und das vor allen Dingen auch in den finanzstarken Zentren in Connecticut, um New York herum, wo die Leute wirklich mit hohen Einkommen auch sitzen. Und die setzen alle auf eine Fortsetzung dieser Steuerreform. Mhm. Also darf man nicht unterschätzen, Trump ist wahrscheinlich am ehesten sein eigener Feind, wenn er weiter so aggressiv rhetorisch unterwegs ist, auch den eigenen Vizepräsidentenkandidaten ständig unterwandert, dann schadet das seiner Kampagne mehr als alles andere.
Aber nutzt einem dann, also Sie haben es ja gerade sehr schön auf den Punkt gebracht, also sein eigener schlimmster Feind, nutzt einem das viele Geld dann auch oder sagen wir mal, übervorteilt es dann auch den Gegner? Also wenn ich jetzt beispielsweise lese, dass Trump, das sind ja nicht alles Figuren, die wir hierzulande kennen, also die Investoren Cameron und Tyler Winklevoss zum Beispiel, die Zwillinge, mhm. Sie haben $1 Million für den Wahlkampf des Rechtspopulisten geschenkt. Der Geschäftsmann Timothy Mellon hat einem Bericht der New York Times zufolge am Donnerstag $50 Millionen an Trump unterschätzt. Also ist das Geld hinter Trump?
Es war eine Weile lang mehr zu ihm gewandert. Ursprünglich hatte Joe Biden tatsächlich, war in Führung, was die Wahlkampfspenden anging. Dann gab es diesen Knick. Die Leute haben sich abgewendet, weil sie sich nicht mehr sicher waren, ob er die Wahl gewinnen kann. Und seitdem Harris Kandidatin ist, laufen bei den Demokraten die Kassen voll. Und am Ende wird es dann vielleicht so eine Art Augenhöhe geben zwischen den beiden PräsidentschaftskandidatInnen und es kommt vielleicht dann wirklich wieder darauf an, wen die Menschen als den besseren Kandidaten betrachten. Ja? Also alles Geld der Welt kann am Ende nicht immer den Ausschlag geben. Trotzdem ist es wichtig. Ja.
Wir lesen von den Polls bzw. den Hochrechnungen, von den Meinungsumfragen, gerade in den Swing States, dass Kamala Harris dort vorne liegt. Das heißt eigentlich, ich glaube, mal mit 4, mal mit 5 Prozentpunkten. Ist denn tatsächlich jetzt alles wieder offen, auch aus Ihrer Sicht?
Ich denke, das Rennen ist ganz schön offen. Diese Zahlen muss man trotzdem mit Vorsicht genießen. Da gibt es auch statistische Schwankungsintervalle, in denen diese Werte liegen. Das kann sich nochmal ändern. Aber ich glaube, es kommt jetzt für Harris stark darauf an, weiter diese Positivbotschaft zu setzen und keine großen Fehler zu machen, aber auch zu zeigen, dass sie authentisch ist, dass sie echt ist, diese Lockerheit weiter an den Tag zu legen. Für Trump käme es darauf an, tatsächlich sich selber in den Griff zu kriegen und kontrolliert aufzutreten. Also genau gegenüber liegende Wahlkampfstrategien, die beiden verfolgen müssten. Mhm. Wir sehen, wer es am besten schafft von beiden, werden wir sehen. Seine eigene Kampagne da tatsächlich umzusetzen.
Frau von Daniels, Sie sind auch Wissenschaftlerin. Sie leiten eine Forschungsgruppe Amerika. Was machen Sie eigentlich als Wissenschaftlerin gerade? Gucken Sie dem Geschehen zu und registrieren alles oder erforschen Sie darüber hinaus auch noch Weiteres? Also beispielsweise die Wandlungsfähigkeit von Donald Trump.
Ja, also man kann nicht anders als hier natürlich in den Wahlkampf reinzuschauen und das zu verfolgen. Gleichzeitig gibt es aber Themen, die uns immer begleiten, auch welche Auswirkungen hätten einzelne Kandidatinnen und Kandidaten auf die Außenpolitik der USA, auf die Wirtschaftspolitik. Was wären denkbare Folgen für Deutschland, für die Europäische Union? Das sind die Hauptthemen, mit denen man sich da beschäftigt. Und das ist ein fantastisches Forschungsumfeld hier, um das zu tun.
Dann wünsche ich Ihnen einen fantastischen Forschungs- und ertragreichen Sommertag in Washington D.C. Laura von Daniels war das, Leiterin der Forschungsgruppe Amerika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und vom Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit. Angenehmen Tag noch, Frau von Daniels. Tschüss.
Vielen Dank Ihnen auch. Tschüss.